Guten Morgen. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Wenn dein Haus brennen würde, und wir beten nicht dafür, aber wenn dein Haus in Flammen stehen würde, was würdest du daraus retten? Es gab mal eine Geschichte von einer Frau in Amerika und ihr Haus steht in Flammen, sie konnte rauskommen aus diesem brennenden Gebäude und plötzlich ist es ihr eingefallen, ich habe meine Dauerkarte vergessen. Sie war ein riesen Baseball-Fan und hat ihre Dauerkarte vergessen. Damals war es nicht elektronisch und so und sie ist reingerannt wieder in diesem brennenden Haus, um ihre Dauerkarte zu retten. Es ist natürlich keine gute Idee gewesen. Aber sie hat es wieder rausgeschafft und sie wurde sogar von ihrem Team anerkannt als so großer Fan, hat verschiedene Fanartikel bekommen für ihre Aktion. Aber sie haben dann auch zu ihr gesagt, du, wir hätten die Dauerkarte auch neu drucken können. Ne? Das ist für mich ein perfektes Beispiel von einer falschen Priorität zu haben. Ne? Also stattdessen, dass sie wirklich rauskommt und ihr Leben rettet und alles geht gut und so, sie denkt, ich könnte noch diese Dauerkarte retten. Und für uns, wenn wir das angucken, wir denken, ja, was für eine dumme Frau. Sowas würde ich nie machen. Aber wir alle haben auch falsche Prioritäten. Und das ist eigentlich das Thema für heute. Und ich möchte das rangehen, indem wir ein Buch aus dem Alten Testament angucken zusammen. Und zwar ein sehr kleines Buch. Das ist das zweitkleinste oder zweitkürzeste Buch vom Alten Testament. Und das ist das Buch von Haggai. Und in Haggai hat mein Volk damals, das jüdische Volk, falsche Prioritäten gehabt. Und Gott hat diesen Propheten Haggai verwendet, um zu ihnen zu sprechen. Und wir werden sehen, hoffentlich, dass es einige Parallelen gibt zwischen damals und die Situation und heute in die Situation, in der wir uns befinden. Und ich möchte euch ermutigen, also das Buch Haggai ist wirklich nur zwei Kapitel. Je nach wie schnell du liest, du kannst es in 3 bis 5 Minuten, vielleicht 7 Minuten allerhöchstens. Also nach dem Gottesdienst, wenn du heute Nachmittag dort sitzt und du deine Ruhe genießt, dann warum nicht einfach das Buch Haggai schnell durchlesen und vergleichen mit dem, was wir heute entdecken wollen. Also zuerst, um den Kontext zu verstehen, wir müssen die Geschichte angucken und wir müssen zurückspulen bis zu den Zeiten von den Königen in Israel. Und es war so eine Mischgeschichte damals. Also wir hatten damals gute Könige und schlechte Könige. Also im Nordreich waren die eigentlich alle schlecht. Im Südreich eine Mischung, es gab einige ganz gute Könige, einige weniger gut und auch das Allerschlimmste von aller Zeiten, vom Norden und Süden, war auch im Süden. Und letztendlich hat Gott einfach genug gehabt von unserem Ungehorsam, nicht nur bei den Königen, sondern bei das Volk selber. Und Gott hat uns gewarnt und gewarnt, hat Prophet nach Prophet zu uns geschickt und hat gesagt, kehrt um, sonst haue ich euch raus aus meinem Land. Ich schicke euch ins Exil. Und er hat das dann tatsächlich gemacht. Gott hat den König Nebukadnezar verwendet. Er hat Nebukadnezar aus Babylon, die damaligen Weltmacht, nach Israel geschickt, zum Südreich Juda. Und Nebukadnezar ist 3-mal gegen uns gekommen und hat gekämpft gegen Jerusalem und gegen das ganze Land. Und er hat Leute ins Exil geschleppt. Im 605, also bei der ersten Welle, 605 vor Christus, hat er Leute so wie Daniel genommen. Also die noble Leute, die reiche Leute, die wurden weggeschleppt. Dann gab es eine zweite Deportation, eine zweite Welle. Und da sind Leute so wie Hesekiel und viel von dem Volk sind damals auch weggeschleppt. Und letztendlich in 586 vor Christus hat Gott Nebukadnezar erlaubt, sein Tempel in Jerusalem zu zerstören. Kein Tempel, kein Altar, keine nationale Identität. Nebukadnezar durfte das ganze Volk nach Babylon nehmen. Es war katastrophal. Es war eine schlimme Zeit für mein Volk. Nur die Ärmsten, die Allerärmsten durften zurückbleiben in Israel, um sich um das Land zu kümmern. Aber alle anderen wurden ins Exil geschleppt. Es war, so wie es aussehen würde, vielleicht sogar das Ende von dem jüdischen Volk. Aber Gott ist treu. Und das, was Gott versprochen hat, ist, dass er uns wieder ins Land bringen würde. Dieser Exil war wegen unserer Ungehorsam. Wir haben Gott nicht zugehört. Deswegen hat er uns rausgeschmissen aus dem Land. Aber dann, in seiner Gnade, hat er das auch erlaubt, dass wir wieder zurückkehren durften. Und interessanterweise ist das auch wieder in drei Wellen passiert. In 539 vor Christus hat Gott einen König namens Kyros gesagt, hey Kyros, du sollst mein Volk wieder zurücklassen. Und Kyros, ein persischer König, Persien war damals die Weltmacht, die haben die Babylonier geschlagen, sie waren an die Macht. Und Kyros hat das erlassen oder erlaubt, dass das jüdische Volk zurückkehren durfte. Und die erste Welle ist zurückgegangen mit einem Mann namens Zerubabel. Ein Tipp für werdende Mutter, für mögliche Name für Kind, also seltener Name, vielleicht ein bisschen exotisch. 10.000 Menschen sind zurückgekehrt mit Zerubabel. Oder nee, 50.000. 50.000 Menschen sind zurückgekehrt mit Zerubabel. Und das war die größte Welle. Später sind Leute zurückgekehrt, auch mit Ezra und auch dann mit Nehemia. Und sie waren wieder im Land. Und es war alles gut und recht. Und in diesem neuen, wiederhergestellten Königreich hatten sie einige Probleme. Erstens war es gar kein Königreich. Also Zerubabel war kein König, er war nur der Gouverneur, weil der große König, der war in Persien, Kyros. Und Juda oder Israel damals war ein Teil von seinem großen Reich. Also er durfte nicht als König agieren sozusagen, aber er war der Leiter, der Gouverneur von dem Land Israel damals. Und sie sind zurückgekehrt in 538 vor Christus. 537 vor Christus haben sie den Altar aufgebaut. Also kein Tempel, aber mindestens ein Altar. Wir würden das wahrscheinlich andersrum machen, ne? Zuerst das Haus bauen und dann die Möbel. Die haben das umgekehrt gemacht. Warum? Weil das Altar war hoch, hoch wichtig für mein Volk. Weil durch das Altar haben wir Opfer darbringen können und wir haben Versöhnung für unsere Sünden bekommen können. Denn Gott hat gesagt, ohne Blut, ohne Opfer gibt es keine Versöhnung. Also wir haben verstanden, es ist sehr wichtig, dass wir den Altar aufbauen. Also das haben wir sofort gemacht, 537 vor Christus, ein Jahr nach der Wiederkehr. Dann haben wir den Grundstein für den Tempel gelegt, ein Jahr später, 536 vor Christus. Das hört sich richtig gut an, oder? Also sind schnell zurückgekommen und haben wieder angefangen, schnell zu bauen. Und dann, interessanterweise, gibt es eine große Lücke. 20 Jahre haben wir gebraucht, um den Tempel aufzubauen. Und vielleicht denkt ihr, das ist gar nicht so schlecht. Beim BER Flughafen haben sie 10 Jahre gebraucht, mit der ganzen modernen Technik. 20 Jahre ist gar nicht so schlecht. Aber sie hätten es viel, viel schneller bauen können. Und es gab diese große Pause für 20 Jahre wegen Einwände von Feinden. Wir waren umringt von Feinden damals, die versucht haben, diesen Bau des Tempels zu stören. Sie haben immer wieder den persischen König geschrieben, dürfen sie das wirklich machen, den Tempel aufbauen? Dürfen sie wirklich von ihnen die Ressourcen bekommen? Und sie haben immer wieder gestört. Natürlich hat mein Volk Angst gehabt. Sie waren nur wenige Menschen. Sie haben in einer Stadt gewohnt ohne Mauer. Und sie wollten nicht unbedingt ein großes Bauprojekt starten wie der Tempel Gottes. Die hatten falsche Prioritäten. Und so Gott schickt den Propheten Haggai zu ihnen. Und er ist mit den ersten Menschen zurückgekommen in 538, also bei dieser ersten Welle. Und er hat gesehen, wie das Volk den Altar gebaut hat. Vielleicht hat er mitgeholfen. Hat gesehen, wie der Grundstein gelegt worden ist. Und dann hat er gesehen, wie die Menschen aufgehört haben. Und dieser Haggai hat 4 Predigten gepredigt. Also das, was wir im Buch Haggai lesen, ist eigentlich seine 4 Botschaften. Also nur vier, das ist alles, was wir von ihm haben. Wir haben mehr von Paul online zum Beispiel. Ganze Reihe, ne? Nicht in der Bibel, das ist nicht reingeschafft, aber... Also nur diese vier Botschaften und Gott hat ihn verwendet. Und ich finde es genial, man kann genau ausrechnen, wann er gepredigt hat. Er gibt relativ viel Zeitangaben in seinem Buch und somit können wir sagen, er hat eigentlich am 29. August seine erste Botschaft weitergegeben im Jahr 520 vor Christus. Fast genau zu dem Tag vor ungefähr 2500 Jahren. Ich bin ein bisschen so ein Geek für solche Sachen. Ich finde es mega interessant, mega cool, dass wir das wissen. Aber er hat gepredigt, er hat diese vier Botschaften weitergegeben zwischen 29. August und 18. Dezember. Die letzte Botschaft war keine Weihnachtsbotschaft, ne? Auch keine Chanukka-Botschaft. Chanukka ist noch nicht geschehen, Weihnachten noch nicht, also er musste was anderes finden. Also 18.12. garantiert predigt Paul Philippus Birol über etwas Weihnachtliches. Bei Haggai war es ein bisschen anders. Und sein Name bedeutet meine Festtagen. Meine Festtagen. Und Haggai zusammen mit Zacharia, sie haben beide gepredigt über den Tempel. Und ich finde es sehr, sehr passend, dass Haggai so heißt, meine Festtagen, weil die meisten jüdischen Festtagen sind mit dem Tempel verbunden. Also sein Name war quasi, oder hat zeigt, was seine Berufung sein wird. Also er hat gepredigt und er hat den Leuten ermutigt, den Tempel aufzubauen. Und wenn wir uns was überlegen, vielleicht kommt der Gedanke rein, warum ist der Tempel überhaupt so wichtig? Warum braucht man einen Tempel? Wir haben ja den Altar, man kann da drauf opfern, aber warum braucht man diesen Tempel? Und vor allem, was hat das mit mir zu tun? Was hat ein 2500 alter Bauprojekt mit mir zu tun hier in Berlin, in der Begegnungskirche? Ich habe drei Lektionen für uns rausgeholt, es gibt sicherlich noch viel mehr. Und deswegen ermutige ich euch, das Buch Haggai zu lesen. Aber wir werden drei Lektionen angucken, die wirklich zu mir gesprochen haben aus dem Buch Haggai. Und das erste ist, wenn wir über falsche Prioritäten sprechen, dann müssen wir sagen, falsche Prioritäten heißen, ja, mein Leben ist das Wichtigste. In Haggais Zeit, wie ich gesagt habe, wurde der Altar schon in 537 vor Christus schon gebaut. Also ein Jahr, nachdem sie zurückgekehrt sind. Der Grundstein des Tempels, noch ein Jahr später, 536. Aber jetzt befinden wir uns, wir können so zurückspülen, so mental, im Jahr 520 vor Christus. 16 Jahre später und sie haben nicht weitergebaut. Der Grundstein liegt da, aber nichts geht weiter. Gefühlt ein bisschen wie einige Baustellen hier in Berlin. Also das können wir wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen. Und Haggai kommt und er sagt, das ist das, was Gott zu euch sagen möchte. So spricht der Herr der Herrscharen, Haggai 1, 2 bis 4. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Also, was ist passiert? Sie haben alle gesagt, nein, es ist zu schwierig, den Tempel zu bauen. Es gibt Feinde ringsum. Die stören immer, die gehen immer zu der Behörde, die kommen zu uns und sagen, ja, du brauchst Genehmigung XYZ von Büro XYZ, so ungefähr. Und sie stören immer. Und wir haben Angst. Und vielleicht ist es einfach besser, wenn wir dann einfach aufgeben. Wir konzentrieren uns auf unserem Leben. Wir bauen unseren schönen Häusern. Und sie waren entmutigt, vielleicht auch ein bisschen demütigt. Und vielleicht haben sie auch anders erwartet. Diese 50.000, die zurückgekehrt sind von Babylon, sie sind zurückgekommen zu einem Ort, wo es gar nichts gab. Und sie mussten das Ganze wieder aufbauen. In Babylon hatten sie alles. Das ist, als ob wir von hier aus Berlin irgendwo
in der Pampa, in der Prärie gehen würde und wir würden versuchen, einen Staat wieder aufzubauen. Das ist hart. Und dann sicherlich haben sie auch Gottes Segen erwartet. Und stattdessen haben sie einfach diese Feinden ringsum, die immer einmischen und so. Und vielleicht sind sie auch ein bisschen desillusioniert, ein bisschen enttäuscht mit Gott. Gott, warum greifst du nicht ein? Und dann haben sie gesagt, es ist einfacher für uns selber zu leben. Es ist einfacher, schöne Häuser für uns zu bauen. Schöne, holzene Häuser, ungefähr so, vielleicht ein bisschen anders, ne? Aber halt ungefähr so. Und Gottes Haus können wir einfach so lassen. So ungefähr. Weil wenn wir unsere eigenen Häuser bauen, die Feinde sind nicht daran interessiert. Gut, vielleicht meckert man über einen Nachbarn, der vielleicht ein bisschen zu nah zu mir gebaut hat, oder vielleicht bin ich neidisch auf sein Haus, dass sein Haus schöner ist als meins. Aber wir haben nicht diese Existenzangst, was wir hatten, als wir damals den Tempel gebaut haben. Also haben sie aufgehört zu bauen. Und was war das Resultat? Gott sagt zu ihnen, wenn ihr nicht baut, werde ich euch nicht segnen. Wir lesen in den folgenden Versen. Und nun, so spricht der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. So ein bisschen wie bei McDonald's. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher an. Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscher an, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr läuft jeder für sein eigenes Haus. Das ist ein starkes Wort von Gott. Ich werde euch nicht segnen, bis ihr das macht, was ich von euch erwarte. Also Gott hat sie versorgt, das liest man raus. Ne? Sie haben genug gehabt, aber nicht dieser Überfluss, nicht das, was sie erwartet haben. Damals war es für mein Volk sehr verbunden, Gottes Segen mit das, was sie produziert haben. Also wenn Gott sie segnet, dann haben sie eine riesengroße Ernte und so weiter und so fort. Und wenn nicht, dann gar nicht oder wenig. Also Gott verweigert sie zu segnen, bis sie ihm als höchste Priorität setzen. Warum würde Gott sowas machen? Das hört sich ein bisschen so egoistisch von Gott an, ne? Bau mein Haus und dann segne ich euch. Ihr seid meine Diener. Aber das ist gar nicht so. Weil unser Gott ist gar nicht so. Er verweigert sie zu segnen, um sie zur Rückkehr zu bringen. Er belohnt sie nicht für schlechtes Handeln, sondern er segnet sie nicht, um das ihnen zu zeigen, sie zu zeigen. Und warum? So dass sie zurückkehren zu ihm, so dass es ihnen am besten geht. Damals ging es meinem Volk am besten, wenn sie in Gottes Wegen gegangen sind. Deswegen will Gott, dass sie das Haus bauen. Nicht, weil er ein tolles Haus will. Er kann das ja selber machen. Aber er will, dass sie mit ihm gehen. Dass sie das machen, was er sagt. Weil dann sind sie gesegnet. Dann leben sie in dieser Segen. Wie ist es mit uns? Ist die Lektion, die wir rausnehmen können, dass wir die Gemeinde ein bisschen schmücken sollen, ein bisschen dekorieren sollen, schöne Gebäude haben? Ja, Birol, ja, nickt ein bisschen, ja, ja. Nein, das ist nicht die Lektion, die ich rausbringen möchte. Die Kirche ist Gottes Tempel nicht. Also das ist klar. Deswegen geht es nicht um, oh ja, wir müssen irgendwie die Wände putzen oder halt Bilder aufhängen und so. Nein, die Frage ist, setzen wir Gott an der ersten Stelle unseres Lebens? Ja oder nein? Ist Gott unsere höchste Priorität? Oder sind andere Sachen? Du und ich, wir können andere Sachen wichtiger finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist meine Familie wichtiger als Gott. meine Frau, meine Kinder, mein Job, vielleicht teilweise banale Sachen wie Essen oder Kleidung oder Geld oder sogar abstrakte Sachen wie Anerkennung von meinen Mitmenschen. Die Lektion von Haggai wiederholt Jesus im Neuen Testament in einem Vers, was wir eventuell relativ gut kennen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Versteht mich nicht falsch. Diese anderen Sachen, die sind gut und recht. Wir brauchen Anerkennung von Menschen. Wir brauchen Kleidung. Wir brauchen Essen. Es ist gut, wenn wir eine Familie haben. Es ist gut, wenn wir Freunde haben. Aber wenn wir Gott mit diesen Sachen ersetzen, dann ist alles falsch. Dann sind unsere Prioritäten falsch. Und stattdessen, dass wir nach Gott, Gottes Reich trachten und er schenkt uns alles andere, wir gehen auf einem falschen Ziel. Wir gehen auf einem Umweg. Warum würden wir das machen? Es ist ein bisschen, als ob meine Kinder mir sagen würden, Papa, ich gehe raus, ich gehe arbeiten. Sie sind alle so 11 Jahre alt und unter. Papa, ich gehe arbeiten, weil ich muss Geld verdienen, um Kleidung zu kaufen. Das ist lächerlich, oder? Also ich kümmere mich um sie, hoffentlich, und das tue ich auch. Sie rennen nicht nackt rum. Sie haben Kleidung. Sie haben auch schöne Kleidung. Das macht keinen Sinn. Das würde kein Kind machen, weil sie vertrauen, dass ich als Vater, als Elternteil, dass ich für meine Kinder sorge. Und wenn wir die Macht nehmen aus Gottes Hand und sagen, ich würde lieber für mich selber kümmern, denn wir machen genauso das Gleiche, wie meine Kinder machen würden, wenn sie sagen würden, Papa, wir gehen arbeiten, um eigene Geld zu verdienen für unsere Kleidung, auch wenn wir viel zu klein sind. Wenn wir das machen, wenn wir Gott nicht an der ersten Stelle setzen, dann ist es genauso wie damals. Gott schenkt keinen Segen im Überfluss. Gott versorgt uns, das macht er immer, aber er schenkt nicht diese Segen. Warum? So, dass wir zurück zu ihm zurückkehren. Dass wir merken, hey, etwas stimmt nicht in meiner Beziehung mit Gott. Ich erwarte Segen und das kommt irgendwie nicht. Da, was ist da los? Und ganz schnell muss ich als Randnotiz sagen, es ist nicht mathematisch. Ja? Also wenn nicht alles rund läuft in deinem Leben, das heißt längstens nicht, dass du da Buße tun musst. Vielleicht läuft alles gut zwischen dir und Gott, wie beim Apostel Paulus. Er wurde sehr verfolgt. Er konnte Reichtumsevangelium nicht predigen. Ne? Wenn du mit Wohlstandsevangelium, wenn du mit Gott gehst, dann schenkt Gott dir Gold und was weiß ich. Das konnte der Apostel Paulus natürlich nicht predigen. Und das meine ich auch nicht. Aber wenn wir merken, meine Verbindung mit Gott ist nicht so da und ja, er ist mir nicht so wichtig und mein Leben läuft nicht so rund, dann sollen wir zurück zu ihm kommen. Die zweite Lektion. Falsche Prioritäten führen zu falscher Lobpreis. In Haggais Zeit war der Tempel noch nicht gebaut, aber der Altar. Und sicherlich haben sie dann auch auf diesem Altar geopfert, sie haben auch gebetet sicherlich und gesungen und was weiß ich. Aber weil sie Gott nicht an der ersten Stelle gestellt haben, hat Gott diesen Lobpreis nicht akzeptiert. Und Gott schickt den Propheten Haggai zu den Priestern, sodass die Priester ihnen was erklären könnte über Heiligkeit und Reinigkeit. Und das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen kompliziert oder ein bisschen halt so alttestamentlich, wo wir nicht wirklich so drinne sind. Aber so kurz, um das zu paraphrasieren, den Priestern sagen Haggai, das, was Unreines ist, macht alles andere unrein. Aber das, was Heiliges ist, das macht die anderen Sachen nicht heilig. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie kann ich das illustrieren und darstellen und so. Und, da dachte ich an Tinte in Wasser. Und die Wissenschaftler hier würden mir alle wahrscheinlich jetzt widersprechen. Aber wir können es so vorstellen. Wenn man Tinte in Wasser reingießt, die Tinte geht durch das ganze Wasser. Tinte ist hier so wie was Unreines, wie die Sünde. Das beeinflusst das ganze Leben. Aber wenn man dann ein bisschen Wasser wieder reingießt, das macht die Tinte nicht weg, weil die Tinte irgendwie das Wasser färbt. Ja, gut, das ist wahrscheinlich wissenschaftlich nicht wirklich der Fall, ne? Also, aber ich konnte keinen besseren Vergleich finden. Ne? Mit anderen Worten, Sünde macht normale Sachen auch sündhaft, aber was heilig ist, macht keine sündhafte Sachen wieder heilig. Wir können es so verstehen. Da antwortete Haggai und sagte, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr, und so ist alles tun ihre Hände, und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Sie haben gute Tiere geopfert, richtige Tiere. Sie haben keine Schweine geopfert, das war verboten. Sie haben gute, reine Tiere geopfert, aber Gott hat das betrachtet als unrein. Warum? Weil sie unrein waren. Und sie wollten das nicht richtig machen mit Gott. Sie wollten einfach diese Rituale weitermachen, aber ohne Beziehung. Also ihre Sünden macht ihr Lobpreis unrein, unakzeptabel. Und andersrum würde das nicht gehen. Nur weil sie Gott loben und beten und die richtigen Sachen tun, heißt es nicht, dass dann ihre Beziehung plötzlich in Ordnung ist mit Gott. Denn in unserer Zeit ist es teilweise auch ähnlich. Lobpreis, Gebet, was auch immer wir machen für Gott, das kann zu leerem Ritual werden, wenn wir das nicht vom ganzen Herzen machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal komme ich in die Gemeinde und ich singe, ich gebe mich ganz hin. Aber ich meine es nicht wirklich. Ich gebe einen Teil von mir ein bisschen hin, aber das passt nicht so gut in dem Lied. Ne? Oder dir gehört mein Leben, dir allein. Vielleicht akkurater oder genauer wäre, dir gehört ein bisschen von meinem Leben. Dir und vielleicht andere Sachen. Passt nicht so gut im Lied rein, wenn wir ganz ehrlich sind. Manchmal können die Sachen, die wir zu Gott machen, einfach leere Ritual werden, wenn wir diese Beziehung mit Gott nicht haben. Wenn wir Gott nicht an die erste Stelle stellen, dann macht es gar keinen Sinn, diese anderen Sachen zu machen, so weiterzumachen mit dieser Leere. Es ist, als ob ich am Morgen aufwachen würde, mich zu meiner Frau drehen würde und sagen, Schatz, ich liebe dich. Und dann gehe ich weiter zum ersten Kind. Hallo, ich liebe dich. Und so weiter und so fort. Und ich kümmere mich um die Kids und ich sage die richtigen Sachen zu meiner Frau. Schatz, du siehst schön aus heute. Aber das ist lächerlich. Also er lacht, weil das macht keinen Sinn. Und das, genau das machen wir mit Gott. Und stattdessen, dass wir zu Gott kommen, im Lobpreis oder im Gebet zu Hause oder was auch immer wir tun, stattdessen, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ich möchte vom ganzen Herzen singen, ich gebe mich ganz hin. Aber in diesem Moment kann ich das nicht ehrlich singen. Bitte schenk du mir die Kraft, sodass ich das vom Herzen sagen kann, dass ich wirklich für dich leben kann. Gott weiß, was in deinem Herzen ist. Und wir machen diese Charade, wir machen diese Show, wo wir kommen und sagen, ich gebe mich ganz hin. Aber unser Herz sagt, nicht wirklich. Gott will nicht leere Rituale. Stattdessen soll unser Lobpreis, und mit Lobpreis meine ich nicht nur singen, ich meine das Ganze, unser ganzes Leben. Das Neue Testament sagt, wir sollen unser ganzes Leben als ein Opfer, ein wohlgefälliges Opfer für Gott geben. Unser ganzes Leben soll ein Ausdruck von diesem Liebe zu Gott. Und wenn wir diese Liebe zu Gott nicht haben, dann müssen wir zurück zu ihm gehen und fragen und sagen, bitte gib mir das wieder. Wenn ich und meine Frau, wenn wir streiten, ich weiß, es passiert ganz, ganz selten, ne, weil wir, ja, so wie alle Ehepaare hier, gar keine Probleme haben und nie streiten und einander immer lieben. Aber wenn wir ab und zu einen Streit haben, dann wollen wir das auch klären. Wir wollen nicht dann nebeneinander leben und diese komische, Schatz, ich liebe dich, guten Morgen, hab einen guten Tag. Das wollen wir nicht leben. Wir wollen das zuerst klären und genauso sollen wir das machen mit Gott. Ganz ehrlich mit ihm sein und zu ihm kommen und sagen, hey, ich finde es schwierig, dir im Moment zu vertrauen. Mein Leben ist schwer. Ich verstehe nicht, wie ich weiterkommen werde, aber ich weiß, wenn ich dir vertraue, irgendwie wirst du das machen. Bitte schenk mir diesen Vertrauen. Genauso wie diesen Vater damals in den Zeiten von Jesus gesagt hat zu Jesus: Ich glaube, aber hilf mir bitte bei meiner Unglaube. Die dritte Lektion: Falsche Prioritäten führen zu einem falschen Verständnis von Herrlichkeit. In Haggais Zeit hatten sie keinen Tempel, sie wollten das aufbauen. Haggai hat sie ermutigt. Aber die Leute haben alle an den ersten Tempel gedacht. Und der erste Tempel war grandios. Wir lesen in im ersten Königen, wir lesen, dass Salomo so viel Gold hatte, dass Silber nicht für wertvoll gehalten war damals. Könnt ihr euch das vorstellen? So viel Gold, dass Silber war wie Holz, so ungefähr. Und sie haben den Tempel wunderschön gestaltet. In der Bibel steht, es gab Sachen in dem Tempel und auch in seinem Königreich vom Salomo, was in keine andere Königreichen es jemals gegeben hat. So krass luxuriöse Sachen im Gottestempel und auch im Palast. Aber Nebukadnezar hat das alles zerstört, hat das alles nach Babylon geschleppt. Und als sie zurückgegangen sind, sind sie nicht mit lauter Gold zurückgegangen. Ne? Das war Beute für die Babylonier und danach für die Perser. Also sie sind zurückgekehrt mit einigen Ressourcen, aber sie haben gewusst, der zweite Tempel, das wird nicht so sein wie der erste Tempel. Es kann nicht so grandios werden. Das geht einfach nicht. Und so war es, dass als sie diesen Grundstein gelegt haben zum zweiten Tempel, dass die alten Leute, die den ersten Tempel gesehen haben, die weggeschleppt worden sind, die zurückgekommen sind, die haben geweint, weil sie haben gewusst, es wird nie so herrlich sein, wie das, was wir einmal gesehen haben. Und sie waren total entmutigt. Aber Gott sagt zu ihnen: Mir gehört alles. Ihr habt vielleicht die Ressourcen im Moment nicht, aber ihr werdet die haben. Er spricht in Haggai 2, 6 bis 8 und sagt: Noch einmal, wenig Zeit ist es nach, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Ihm gehört alles. Und hiermit sagt er: Ich werde euch Gold und Silber und so nach Jerusalem schicken. Ich werde den anderen Völkern sagen, sie sollen das schicken, sie sollen es bringen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Er sagt: Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Und das ist schwer vorstellbar. Oder das war schwer vorstellbar für die Menschen damals, weil das, was sie gesehen haben in Salomos Zeit, war grandios. Es gab nichts im Vergleich zu dem. Und dann kommt Gott und sagt: Ja, dieser zweite Tempel, ihr habt nur diesen Grundstein gelegt und es sieht schlimm aus und ihr habt nichts. Es wird noch herrlicher werden. Wir wissen von der Geschichte, dass der zweite Tempel, die Beschreibung vom zweiten Tempel, die wir haben, es war nie so herrlich wie beim ersten Tempel. Herodes ist gekommen und hat es erweitert und größer gemacht und so weiter und so fort. Und es war auch herrlich. Aber ich glaube, neutral betrachtet können wir nicht sagen, dass es herrlicher war als der Tempel von Salomo. Was heißt das? War Haggai ein falscher Prophet? Hat Gott gelogen? Nein. Denn Gott hat eine andere Idee, eine andere Art von Herrlichkeit. Äußerlich war der zweite Tempel nicht so schön wie der erste, aber innerlich, es war noch viel herrlicher. Denn der Messias selber ist zum Tempel gekommen. Jesus wurde dort als Kind gesegnet von Simeon. Simeon hat ihn in den Armen genommen, hat ihn gesegnet. Und jedes Jahr ist Jesus mit seinen Eltern nach Jerusalem hinaufgepilgert zum Tempel, zum Passafest, Pfingsten und Laubhüttenfest, weil er eine gute Jude war und hat das Gesetz Mose gehalten. Und dann, als er seinen Dienst begonnen hat, war er immer wieder im Tempel und hat den Menschen gelehrt im Tempel. Was kann herrlicher sein als Gott selber? Gott selber, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes im Tempel und hat die Leute beeinflusst und gelehrt. Und dann, wenn wir zurück, oder wenn wir gucken, hier verspricht Gott, an diesen Ort werde ich Frieden geben. Jesus hat Frieden gestiftet. Nicht im Tempel selber oder halt mindestens ist er außerhalb der Stadt gekreuzigt, das wissen wir. Aber was ist das Zeichen gewesen von dieser Friedung zwischen Gott und Mensch? Der Vorhang wurde zerrissen. Wo? Im Tempel. Von ganz oben bis ganz unten. Gott hält sein Versprechen. Aber er hat es anders verhalten. Es ist anders gekommen als erwartet. Gottes Idee, Gottes Verständnis von Herrlichkeit ist einfach ganz anders. Unser Verständnis von Herrlichkeit heute ist, würde ich sagen, ungefähr so gleich wie damals bei den Menschen. Also die Welt und, wenn wir ganz ehrlich sind, auch in die Gemeinde, wir fokussieren uns teilweise oder vielleicht auch meistens an die äußerliche Herrlichkeit. Schönheit, Reichtum, Intelligenz, Fähigkeiten, haben gerade die Olympiade geguckt, da sind sehr fähige Menschen dabei gewesen. Ne? Und es gibt nichts Schlimmes mit diesen Sachen. Schönheit ist nicht schlecht. Gott macht schöne Menschen. Gott schenkt auch Reichtum in dieser Welt. Gott hat Gold und Silber und Juwelen gemacht. Er hat das uns geschenkt. Er hat einige Leute intelligent gemacht. Ja, da muss ich nicht so viel sagen, glaube ich. Und er hat Leute befähigt, krassen Sachen zu machen, wie wir gerade gesehen haben, bei der Olympiade oder bei egal was. Ne? Es gibt nichts Schlechtes mit solchen Sachen. Aber das Problem ist, wenn wir sagen, das ist die Herrlichkeit, die wir haben wollen, dann werden wir zu Asphaltsammler. Was meine ich damit? In der Offenbarung lesen wir, dass die ganze Stadt Jerusalem besteht aus Gold. Und die Straßen sind goldene Straßen. Und wenn wir darüber nachdenken, das, was wir tun, wenn wir hier Reichtum für uns sammeln, wir sammeln Sachen, die später zum Asphalt werden. Da haben wir eine falsche Priorität. Wenn wir sagen, oh, ich will das alles Schöne jetzt haben, für mich hier. Und Gott sagt, warum sammelst du Asphalt? In der Ewigkeit, in der Herrlichkeit gibt es Perlen so groß wie ein Tor, ein Stadttor. Ich habe sowas nie gesehen. Und dann gibt es Frauen, auch inklusive meine Mutter, die so eine Perlekette hatten, so eine kleine winzige Perle. Oh, schau meine Perle an. Ah, dein Stadttor soll ich angucken. Okay, alles klar. Wir brauchen eine andere Definition von Herrlichkeit. Wir müssen durch Gottes Augen sehen. Gottes Geist ist in uns. Es gibt keinen Tempel mehr. Sie wollen ein drittes Tempel in Jerusalem aufbauen. Meines Erachtens werden sie das einmal schaffen. Das wird kein Tempel voller Gottes Herrlichkeit. Wisst ihr warum? Weil wir den Tempel sind. Wir sind den Tempel. Petrus sagt uns, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und damals war der Tempel schön und luxuriös und wunderbar und so, aber es bestand aus Steine. Und heute besteht Gottes Tempel aus Menschen. Wie viel herrlicher ist das? Menschen, die in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und er wohnt in uns. Wie herrlich ist das denn? Wenn wir Gott gehören, dann wohnt sein Heiliger Geist in uns. Und dann ist es egal, wie du aussiehst. Wenn du nicht schön bist, äußerlich, aber du hast Gottes Geist in dich, dann ist es viel mehr Herrlichkeit als die ganzen Topmodels. Und vielleicht hast du auch nicht so viele Sachen. Du lebst nicht wie ein König, aber du hast den König in dir. Wir brauchen eine andere Definition von Herrlichkeit. Wir wollen kein Asphaltsammler werden und ich brauche das so sehr. Weil ich finde es immer noch schön, diese weltliche, äußerliche Sachen anzugucken und mir zu sammeln. Und Gott muss ganz doll zu meinem Herzen sprechen und sagen, hey du, du musst dein Asphalt ein bisschen wieder weglassen. Ein bisschen wieder gucken, was wirklich herrlich ist. Vielleicht bist du nicht so intelligent, vielleicht bist du nicht so befähigt, dass du krasse Saltos machen kannst. Aber du hast Gottes Geist in dir. Und das ist viel herrlicher als jede Goldmedaille bei der Olympiade. Wir kommen zurück zu dem brennenden Haus. Dein Haus steht in Flammen. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was würdest du daraus retten? Das war ein bisschen eine Fangfrage. Weil es gibt nichts Wichtigeres in deinem Leben, in meinem Leben, als Gott und seine Herrlichkeit. Und letzten Endes wird es alles in Flammen gesetzt werden. Petrus sagt, das ganze Welt wird aufgebrannt werden. All das Asphalt, was wir gesammelt haben, wird nichts mehr wert sein. Es gibt nur Gottes Herrlichkeit in uns, die überlebt. Worin investieren wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Sachen? Worin investieren wir uns unsere Ressourcen? Ist es in Sachen für diese Welt oder ist es in Sachen für die Herrlichkeit? Und es gibt nichts Schlimmeres. Wie kann ich das sagen? Ein schönes Haus zu haben ist gut. Schöne Kleidung zu haben ist gut. Gute Beziehungen zu haben sind so wichtig, aber wenn sie an die erste Stelle sind, dann ist etwas falsch in unserem Leben. Dann leben wir nicht, wie es für uns am besten ist. Wir müssen zurückkommen zu dem, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, Kleidung, Freundschaften, Job, Geld, wird euch hinzugefügt werden. Dann haben wir eine lebhafte Beziehung mit Gott. Lass uns unser Leben zum wohlgefälligen Opfer für Gott werden und keine Serie von leeren Ritualen, religiösen Ritualen. Und wenn du nicht vom ganzen Herzen singen kannst, ich gebe mich ganz hin, mein Leben gehört dir alleine, dann komm zu ihm und sag, bitte hilf mir, dass ich das wirklich vom Herzen singen kann. Lass uns fokussieren auf das, was wirklich zählt. Lass uns nicht Asphaltsammler werden. Es gibt eine Herrlichkeit, die für die Ewigkeit hält. Gott in uns. Dass er durch seinen Geist in uns ermöglicht, unsere Berufung für ihn auszuleben. Das zu machen, wozu wir geschaffen sind. Sodass wir seine Herrlichkeit sehen können. Und dann eines Tages gehen wir alle zusammen auf diese goldene Straße durch diese großen Perlen. Und wir denken dabei, da in der Stadt ist noch eine größere Herrlichkeit, als diese goldene Asphalt und diese Perletore. Da ist Gott. Da ist Gottes Gegenwart. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für diese kurze Botschaft von Haggai. Und ja, Herr, du hattest recht, als du das ihm gesagt hast und dass es auch in der Bibel ist, dass wir das auch lesen dürfen und davon profitieren und lernen dürfen. Und Herr, du siehst, dass es so einfach ist, abgelenkt zu werden, falsche Prioritäten zu haben, Asphaltsammler zu werden. Jesus, bitte ändere du uns. Hilf du uns, dass wir wirklich nach deinem Reich trachten. Und in den Bereichen in unserem Leben, wo wir das nicht machen, Herr, bitte hilf du uns, mit dir ganz ehrlich umzugehen und zu dir zu kommen. Zeig du uns, was es heißt, wenn etwas herrlich ist. Und wir wollen beten zusammen mit Mose, zeig du uns deine Herrlichkeit. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, Herr, schon jetzt auf dieser Erde. In Jesu Namen. Amen.